So, wenn es alles geklappt hat, dann habe ich jetzt die Frau Lambrecht in der Leitung. Guten Abend, Hallo. Frau Lambrecht.
Hallo, Herr Grün. Schönen guten Abend.
Hallo. Sie haben zusammen mit drei anderen Co-Autoren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie der Bär zum Tanzen kam. 120 Geschichten für einen gesunden Körper«. Ist sehr schön zum Lesen. Ist es auch hilfreich?
Das ist eine gute Frage. Also wir gehen davon aus, dass es hilfreich ist, sonst hätten wir uns die Mühe nicht gemacht, das zu schreiben. Mhm. Zwei von uns sind Hypnotherapeuten und die anderen beiden Schweizer arbeiten sehr, sehr viel in ihrem Bereich, auch mit Geschichten und Metaphern. Und wir haben alle erlebt, dass es wirkt und wie es wirkt. Und ich glaube, das treibt uns auch an, solche Bücher zu schreiben, um das so ein bisschen in die Welt zu tragen.
Ja, darf ich Sie noch mal kurz fragen, Frau Lambrecht, nach Ihrem beruflichen Background?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ich habe mich mal irgendwann entschieden, mich nicht zu entscheiden.
Ja.
Und habe also ganz, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Und im Augenblick bin ich unterwegs als Heilpraktikerin für Psychotherapie, bin Hypnotherapeutin, systemischer Supervisor und Coach und eben Autorin.
Da würden Sie kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was ist denn Hypnotherapie? Psychotherapie ist ja der große Überbegriff,
genau.
Und da gibt es natürlich verschiedenste psychotherapeutische Schulen.
Ja, aber die Frage nach einer kurzen Erklärung, die ist echt mutig.
Ja.
ich versuch's mal.
Ja.
Die Hypnose, die wir alle kennen und die ja benannt ist nach dem Gott des Schlafes, kennt man häufig unter dem Thema Showhypnose oder so.
Mhm.
Oder unter dem Gedanken, ich versetze sie jetzt, sie schlafen ein und sie sind ganz ruhig und ich mache irgendwas mit ihnen, während sie da so wegdämmern. Und in der Hypnotherapie arbeitet man ein bisschen anders. Wir versetzen in der Regel unsere Klienten, es sei denn, sie möchten das gerne, nicht in Schlaf, sondern in eine Art Trancezustand, was so viel heißt wie fokussierte Aufmerksamkeit.
Mhm.
Und innerhalb dieses Zustandes versuchen wir dann, das Unbewusste des Klienten zu erreichen und dort ganz eigene Lösungsmöglicheiten finden zu lassen, sozusagen von dem anderen selbst. Also wir machen da gar nichts.
Mhm. Inwiefern ist denn die Hypnotherapie ein Standardverfahren? Also inwiefern gibt es auch Untersuchungen, die die Wirksamkeit dieser Therapie bestätigen?
Also es gibt Untersuchungen, also man ist auch dran, schon seit langem das sozusagen kassentauglich zu machen. Das ist aber ein schwieriges Unterfangen.
Mhm.
Weil diese Studien, die Sie machen müssen, natürlich sehr, sehr teuer sind, weil sehr aufwendig. Und da gibt es nicht so wirklich Sponsoren, die solche Studien bezahlen. Also es gibt sehr, sehr viel empirisches Material.
Es gibt ja, die Krankenkassen finanzieren ja nur, glaube ich, drei Standardverfahren. Das ist Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie
und die kognitive
Therapie.
Genau.
Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt und will sich von Ihnen behandeln lassen, wird wahrscheinlich die Krankenkasse sagen, das finanzieren wir leider nicht, oder?
Also das liegt aber eher daran, dass ich Heilpraktikerin bin und die Heilpraktiker werden von den Krankenkassen, also von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht finanziert. Da gibt es immer mal so Pilotprojekte, aber in der Regel eben nicht. Wohingegen die privaten Kassen, auch die privaten Zusatzversicherungen teilweise den Heilpraktiker entweder ganz oder zum Teil mit unterstützen. Und was ich dann für eine Therapieform verwende, das muss ich dann gar nicht angeben in dem Sinn. Ja, also da gibt es bestimmte Formen des Abbrechens, das geht dann, aber bei der gesetzlichen halt nicht.
Okay. Sie haben wahrscheinlich aber trotzdem relativ regen Zulauf.
Ja, also ich sag mal so, man hat es als Heilpraktiker psych ein bisschen schwerer als normaler, in Anführungsstrichen, Heilpraktiker, weil natürlich diese psychischen Themen dann hoffentlich auch erledigt sind. Das heißt, die Leute kommen nicht unbedingt wieder.
Mhm.
Wohingegen man jedes Jahr einen Schnupfen hat.
Mhm.
Ja. Aber die Mund-zu-Mund-Propaganda, die macht da halt schon viel aus.
Ja. Was sind denn bei Ihnen so die bevorzugten, Anführungszeichen, Störungen, die Sie behandeln? Mit welchem Problem kommt jemand zu Ihnen?
Also ich würde gern noch was zu dem Wort Störungen sagen, ja. weil wir nicht in Störungen denken. Also als Hypnotherapeut oder auch als systemisch arbeitender Mensch fassen wir das, was man landläufig als Störung oder Symptom bezeichnet, eher als einen Lösungsversuch des Körpers oder der Psyche, je nachdem, auf, der halt nicht so ganz zum gewünschten Ergebnis führt. Mhm. Ja, also da liegen Bedürfnisse dahinter, die man hat und die man anders nicht äußern kann, als eben durch diese in Anführungszeichen Störung oder Symptome. Dass ich nicht in dem Sinn symptom- oder störungsorientiert arbeite. Aber so typische Themen, ja, die sind natürlich Angst- und Panikstörungen, Burnout ist ja auch so ein Klassiker, bis hin zu depressiven Verstimmungen, auch ganz allgemeine Lebensthemen, Entscheidungen, ja, Mütter, die kommen, weil sie mit den Kindern und mit der Schule, das kennt man ja heutzutage leider auch, irgendwelche Themen haben. Und da geht es dann oft darum, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich denn die Dinge vielleicht auch anders bewerten? Wie kann ich sie anders sehen? Wie kann ich meine Perspektive verändern, um anders mit so einem Thema umzugehen, was dann vielleicht wieder zu einem hilfreicheren Umgang führt?
Sie haben vorher noch erwähnt, dass Sie auch Coaching machen. Mhm. Machen Sie das in Firmenbetrieben oder wo machen Sie das Coaching?
Nee, das mache ich auch zu Hause. In Firmen und Betrieben bin ich eher unterwegs mit Seminaren und Workshops. Da geht es aber mehr um das Thema Selbstorganisation.
Mhm. Da gäbe es ja heute eine Nationalmannschaft, die, glaube ich, dringend ein Coaching bräuchte.
Ja, ich habe es gehört. Ich muss gestehen, ich bin kein so ein Fußballfan.
Ich auch nicht.
Ich habe aber gehört, dass ganz viele Menschen vermutlich dringend einen Perspektivwechsel jetzt vielleicht brauchen würden.
Naja, vielleicht haben sie es auch verdient.
Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber es ist sicherlich ganz schade für ganz, ganz viele Menschen, die auch halt mit Begeisterung dabei sind. Also das ist bestimmt so.
Reicht es für Sie denn aus, über die Schiene Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Oder ist es schwierig, in dem Metier entsprechend gegen Bezahlung seinen Lebensunterhalt zu verdienen?
Aber ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die eigene Lebenssituation an. Also wie viel, das geht ja schon damit los, wie viel brauche ich denn?
Ja.
Und das ist sicherlich auch situationsabhängig. Das kann aber gut funktionieren.
Mhm. In Freiburg gibt es ja eine sehr, sehr hohe Psychotherapeutendichte. Mhm. Da wundere ich mich manchmal, wie die überhaupt über die Runden kommen. Aber ja. Anscheinend gibt es hier entsprechend viel Klientel, was entsprechende Therapie braucht. Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt, Sie wohnen ja in der Nähe von Frankfurt, auch der Fall ist.
Ich glaube, das ist überall der Fall, was einfach daran liegt, dass wir uns bewusster werden über die Vorgänge in unserem Inneren und dass wir immer weniger bereit sind, zu funktionieren, wie das die Gesellschaft von uns ja immer noch fordert, sondern einfach auch mehr hingucken. Und häufig ist es so, dass sie bei bestimmten Themen einfach mit 1, 2, 3 Sitzungen schon fröhlich von dann ziehen und das Thema ist zumindest für einen Augenblick erstmal, wenn nicht gelöst, zumindest auf einer anderen Schiene.
Das ist dann eine kurze Krisenintervention, was Sie da machen, oder?
Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht als Krisenintervention bezeichnen. Es hat tatsächlich mehr damit zu tun, andere Blickwinkel anzubieten und das Unbewusste ein bisschen weiterarbeiten zu lassen. Und weil jeder ist für sich selber ja der Fachmann. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihr Leben am besten leben und wie Sie es am besten meistern. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Mhm. Sondern das müssten Sie schon selber machen. Jetzt haben wir nicht immer Zugang zu all unseren Ressourcen und unserem Wissen. Das wird oft verdeckt durch den ganzen Stress, den wir haben. Oder so eine Problemtrance, in die wir ja gerne geraten, wenn uns irgendein Thema umtreibt. Ja, dann haben wir nur das vor Augen. Dann ist das, als würden Sie durch so einen schwarzen Tunnel fahren. Und es gibt zwar rechts und links Fenster, aber Sie sehen sie nicht. Oder Sie kriegen das nicht hin, den Vorhang aufzuschieben, um rauszugucken und die blühenden Landschaften da draußen zu entdecken. Und das ist das, was ich mache, also diesen Vorhang aufschieben sozusagen. Und dann guckt aber jeder auch erstmal selber, ja, was würde ich denn brauchen, was könnte mir denn helfen, wie könnte ich es denn anders machen? Und da kommt man oft schon alleine sehr, sehr, sehr weit und braucht vielleicht gar niemanden mehr, der einem dann nochmal ein Schrittchen weiterhilft. Und wenn, dann nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie Sie das in der klassischen Psychotherapie haben, Sie gehen da einmal die Woche für eine Dreiviertelstunde über 2 Jahre hin. Das ist jetzt bei Hypnotherapeuten eher nicht so.
Ah ja. Ja, hört sich spannend an. Vielleicht kommen wir einfach nochmal zurück. Wie kam es denn zu der Idee zu diesem Buch? Vor allem zu dem Titel, wie der Bär zum Tanzen kam?
Also den hat sich tatsächlich der Verlag ausgesucht, ja. Wie der Bär zum Tanzen kam. Was, glaube ich, aber daran liegt, dass das ja unser zweites Buch ist. Also wir haben das erste, das wir geschrieben haben. Und wenn ich dafür die vielleicht kurz nochmal die Autoren erwähne, ja, weil es bin ja nicht nur ich, wir sind ja zu viert. Also das ist einmal der Stefan Hammel. Den Sie ja auch kennen, mit dem Sie auch...
Der ist ja bekannt, den hatte ich schon ein paar Mal zum Interview hier im Radio.
Genau, ja. Familien- und Hypnotherapeut. Und dann haben wir die zwei Schweizer, den Adrian Hürzeler, der auch als selbstständiger Coach und Achtsamkeitstrainer unterwegs ist, und den Martin Niedermann aus Bern, der ist Geschichtenerzähler, unter anderem auch arbeitet als Heilpädagoge und Coach. Und wir haben alle beim Stefan Hammel eine Ausbildung gemacht, eine hypnotherapeutische Ausbildung. Und da war ein Wochenende das Thema therapeutisches Erzählen und wir sollten Geschichten schreiben. Und fanden das alle erst ein bisschen seltsam. Und haben dann aber angefangen und es hat uns dann allen Spaß gemacht. Und das End vom Lied war, dass wir also über die Ausbildung, die dauerte ein Jahr, so viele Geschichten gesammelt hatten, dass wir gedacht haben, wir könnten doch eigentlich ein Buch draus machen. Und dann haben wir angefangen und haben relativ schnell auch den Reinhardt Verlag gefunden, der ganz angetan ist von dem Konzept von unserem Buch und gerne damit auch unterwegs ist. Und dieses erste Buch, das heißt, wie das Krokodil zum Fliegen kam. Mhm. Und diesen Titel hat sich tatsächlich meine Tochter anhand einer Geschichte ausgedacht. Mhm. Und da war dann, wie der Bär zum Tanzen kam, weil es eben eine Geschichte über einen Tanzbär gibt in diesem zweiten Buch, glaube ich, einfach naheliegend.
Ja. Gibt es denn Unterschiede zum ersten Buch, was inhaltlich und vom Ansatz her? Oder
ja.
Ist es einfach nur eine Fortsetzung?
Nein, es ist nicht einfach eine Fortsetzung. Also das erste Buch hatte ja auch den Untertitel 120 Geschichten, die das Leben verändern. Und wir haben mehrere unterschiedliche Kapitel sozusagen aufgegriffen. Also da geht es um Sinnsuche, es geht auch um Gesundheit. Aber es geht eben auch um, wie gehe ich mit diesem Dilemma um, Freizeit und berufliche Zeit oder allein sein und gemeinsam sein, Abschied loslassen. Also mehrere psychische Themen. Und in dem anderen Buch, in dem Wie der Bär zum Tanzen kam, da geht es ja um einen gesunden Körper. Das ist ein bisschen so wie so ein Apothekenbuch, ja, wo ich für verschiedene körperliche Symptome Geschichten finden kann.
Ja, ich kann ja mal kurz die Kapitel mal kurz zumindest vorlesen. Das erste ist Atem, Herz-Kreislauf. Mhm. Im zweiten geht es um die inneren Organe, Essen und Verdauen. Beim dritten sind wir bei den Muskeln, Knochen und Sehnen.
Jawohl.
Dann geht es weiter mit Haut und Haare, mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Gleichgewicht, Schmerz und Körpergefühl, Schlafen und Wachen, Lust und Liebe. Unfälle, Verletzungen, medizinische Eingriffe, Infekte, Entzündungen und das war's. Dann kommt nur noch der Anhang.
Ja, also wir versuchen halt, wir haben in beiden Büchern versucht, das so zu gliedern, dass man auch gut als Nutzer, also dass man schnell die Möglichkeit hat, eine passende Geschichte zu finden. Ja, deswegen ist es einmal unterteilt in verschiedene Bereiche und hinten gibt es ein Stichwortregister, wo wir also alle, ich sag mal, Indikationen, die uns so einfallen, nach denen man suchen könnte, nochmal aufgelistet haben, sodass wenn Sie eben einen Schnupfen haben und was für einen Schnupfen suchen, dann finden Sie hinten unter Schnupfen eben die Geschichten.
Aber die Geschichten sind ja keine Anleitung, wie ich jetzt meine Krankheit irgendwie behandeln lassen kann.
Nein, das ist auch etwas, was wir immer wieder betonen und das steht auch immer in den Einleitungen drin. Also die Geschichten sollen nicht einen Arztbesuch ersetzen oder die normale herkömmliche Medizin ersetzen, sondern es ist so ein Add-on. Das ist ein, da wir wissen mittlerweile, also das hat die Forschung ja nun deutlich und lang genug bewiesen, dass wir unseren Körper sehr wohl mit unseren inneren Bildern und unseren Vorstellungen beeinflussen können. Da gibt es sehr, sehr viele Belege dafür und sehr viele spannende Untersuchungen. Wäre es ja schade, wenn wir das nicht nutzen würden. Ja? Das heißt also jetzt am Beispiel Schnupfen, verstopfte Nase, wäre es vielleicht hilfreich, ich würde mir vorstellen, wie ich einen Wasserhahn aufdrehe und das Wasser fließt daraus und dann kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen, wie sich das anhört. und kann so über dieses innere Bild in meinem Gehirn Vernetzungen schalten, die den Körper dazu bringen, dieses Festhalten, dieses Stocken einfach aufzulösen. Mhm. Ja, und insofern ist es immer etwas, wo wir sagen, das kann man kann gut alleine damit arbeiten, man kann für sich selber eben zusätzlich zu dem, was der Arzt vielleicht auch noch verschreibt oder anbietet oder an Vorschlägen hat, sozusagen die eigenen Selbstheilungskräfte mitnutzen. Es wäre einfach schade, wenn wir das bleiben ließen.
Die ja bekanntermaßen ganz wichtig sind bei vielen Erkrankungen.
Genau, also ich habe es halt auch selber erlebt mit meiner Tochter, dass die sich mit 17 die Mandeln rausnehmen lassen musste. Und das war also alle Ärzte haben gesagt, es wird fürchterlich und du kannst 10 Tage lang keine feste Nahrung zu dir nehmen und die Schmerztropfen helfen auch nur bedingt. Und die Krönung war dann, du kriegst Ohrenschmerzen, kriegen alle. Zwischen dem 3. und dem 5. Tag hast du Ohrenschmerzen. Also das war im Vorfeld schon ein Drama. Und wir haben dann gearbeitet zusammen. Und das Ende vom Lied war, sie hatte keine Ohrenschmerzen, sie hat so gut wie keine Schmerzmittel gebraucht und sie hat den ersten Hamburger noch im Krankenhaus gegessen. Also ob das jetzt alles daran liegt, das kann ich natürlich nicht beweisen. Ja. Ja? Aber es hat sie gefreut und mich auch und insofern haben wir doch alles richtig gemacht.
Mhm. Haben Sie denn mit den Geschichten in Ihrer Praxis schon gearbeitet?
Ja.
Haben Sie da ein Beispiel vielleicht?
Aus beiden Büchern. Ja, also das war zum Beispiel eins. Mhm. Das steht als Geschichte auch drin. Das ist die Dampfmaschine.
Ja.
Das waren die Ohrenschmerzen. Und dann haben wir eine hier, die finde ich auch sehr, sehr schön. Da weiß ich vom Stefan, dass er damit gearbeitet hat. Wenn Sie wollen, kann ich die auch vorlesen? Die
ja, das hatte ich schon angekündigt, dass Sie auch eine Geschichte vorlesen würden.
Genau, die heißt 2 Füße im Gespräch. Ich habe deine
Die Übung. Darf ich nochmal ganz kurz unterbrechen? Die Problemlage ist welche?
Die Problemlage, also das sind immer nur Vorschläge, möchte ich auch gleich mal dazu sagen. Das kann man auch auf vieles andere. Wenn man meint, es passt zu einem, dann sollte man es einfach nutzen. Mhm. Weil wir können das immer auch nicht wissen.
Ja.
Und unsere Vorschläge waren jetzt hier, also wenn man eine Blase hat auf der Haut oder einen Fersensporn, Hühnerauge oder Schwielen.
Mhm.
Ich habe deine Übung mit den 2 Seiten mit Erfolg ausprobiert, erzählte mir ein befreundeter Arzt. Welche Übung mit den 2 Seiten? Nun, ich hatte eine Patientin mit einem schmerzhaften Fersensporn auf beiden Seiten. Nachdem sie eine Woche ein Medikament genommen hat, war der Fersensporn auf der linken Seite weg. Auf der rechten war er noch da. Wie hat ihr rechter Fuß das erreicht? Nee, ihr linker, Entschuldigung. Wie hat ihr linker Fuß das erreicht, dass es ihm so gut geht, habe ich sie gefragt. Sie wusste es nicht. Bitten Sie doch Ihre Füße, wenn Sie herumlaufen und die sich abwechselnd bewegen, dass Sie miteinander darüber reden. Und der Fuß, der schon heil ist, dem anderen erklärt, wie das geht. Ja? Die Frau hat mich ziemlich komisch angeguckt und ist gegangen. Eine Woche später habe ich sie wiedergesehen und sie hat gesagt, ich war ja ziemlich genervt deswegen, was Sie über meine Füße gesagt haben. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es hat funktioniert.
Mhm.
Und Ähnliches habe ich mit mir selber auch schon gemacht.
Ja. Da scheint es doch eine ganz wichtige Methode zu sein.
Ja, man kann das auch ganz gut erklären mittlerweile, weil wenn Sie sich mal vorstellen, wenn Sie im Bett liegen und schlafen und Sie gehen so als ganz gelöster, gelockerter Herr Grün abends ins Bett, Sie fühlen sich wunderbar, schlafen ein, alles gut, Körperfunktion gut, Atmung ruhig, alles bestens und dann haben Sie einen Albtraum. Und dann kann man eben in Schlaflaboren feststellen, dass sich dann ihr Herzschlag beschleunigt, ihre Atmung sich verändert, die Haut anders reagiert, rot wird, sie fangen an zu schwitzen. Also sie zeigen alle körperlichen Symptome eines Angstschubs, obwohl sie ganz sicher in ihrem Bett liegen. Das heißt, ihr Körper reagiert auf die Bilder, die ihnen ihr Traum im Kopf präsentiert, ihr Kopfkino. Also das weiß man heutzutage, dass das so ist. Und und wenn das halt nachts im Schlaf funktioniert, dann funktioniert das natürlich auch, wenn ich es bewusst einsetze.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Erklärung, auch eine eingängige, warum solche Sachen funktionieren.
Ich hatte ja mit Herrn Hammel auch schon gelegentlich Kontakt, eben auch seine Bücher vorgestellt. Mhm. Der hat es so auch in eine ähnliche Richtung erzählt wie Sie, dass oft so relativ kurze Interventionen mit Ihrer Hypnotherapie sehr erfolgreich sind.
Mhm. Ja.
Und das ist dann die Erklärung dafür?
Naja, das ist zumindest eine. Also so genau ist das ja so hundertprozentig wissenschaftlich noch nicht untersucht und erforscht, das ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Aber es ist eine, von der man weiß, dass sie stimmt, also wissenschaftlich, und dass sie logisch ist und Sinn macht. Und wenn man mal vom Vater der Hypnotherapie ausgeht, von Milton Erickson, der das ja sozusagen entwickelt hat und an sich selber erlebt hat, der hat im letzten Jahrhundert in Amerika gelebt, ist als Kind an Kinderlähmung erkrankt, war kurz vorm Todesfall, hat das überlebt und war danach gelähmt und hat durch Zufall festgestellt, dass er, wenn er sich vorstellt, wie er einen Muskel anspannt, in der Lage war, diesen Schaukelstuhl, auf dem er saß, in Schwingung zu versetzen. Und nachdem er das festgestellt hat, hat er sich nur über solche Imaginationen selber so weit geheilt, dass er nicht nur ein normales Leben leben konnte und eine Frau und viele Kinder hatte, sondern auch noch ein wirklich begnadeter Hypnotherapeut geworden ist, bei dem auch viele, viele, die heute unterwegs sind, noch gelernt haben.
Ja, das hört sich sehr spannend an.
Ja, also Erickson.
Gibt es denn viele Hypnotherapeuten oder ist das eher so ein bisschen eine Nische in der psychotherapeutischen Landschaft?
Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Nische ist. Ich kenne natürlich in meinem Umfeld einige und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ab und an auch nochmal in der Sestelius-Klinik unterwegs, das ist eine Klinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung im Odenwald, die auch in dieser Richtung mit unterwegs sind. Ja, da ist das nicht unüblich. Und ich glaube, es wird einfach immer mehr, weil man halt immer mehr sieht und feststellt, A, durch empirisches Wissen, B, eben aber auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass und wie es funktioniert.
Naja, möglicherweise auch, weil es relativ schnell funktioniert und sie nicht so wie bei der Psychoanalyse so jahrelang irgendwie einen Therapeuten aufsuchen müssen, der dann doch nichts bewirken kann.
Ja, es ist halt sehr lösungsorientiert. Ja. Also ich grab halt nicht lange in irgendwelchen alten Geschichten rum. Man kann das natürlich machen, wenn ein Klient sagt, ich brauche das dringend, ich muss das Verständnis haben, ja, warum sowas entstanden ist, dann finde ich, ist das ein legitimer Anspruch. Aber dann würde ich trotzdem immer erst darum werben, zu sagen, dann lassen Sie uns doch erst mal schauen, ob wir irgendwas finden, was Ihnen jetzt im Augenblick den Umgang damit einfach so erleichtert, dass Sie mehr in Ihre Kraft und Kompetenz kommen. Und dann können wir immer noch mal gucken, wenn es dann noch wichtig ist.
Wie wirkt es denn in Gruppen, wenn Sie Coaching machen?
Was meinen Sie mit, wie wirkt es in Gruppen?
Naja, Sie haben ja dann mehrere Leute vor sich, die gemeinsam wahrscheinlich bei Ihnen irgendein Problem vortragen.
Nö, in der Regel mache ich das im Einzel,
Einzelsetting. Ach, Sie machen keine speziellen Gruppen mit hypnotherapeutischen Methoden?
Nee, man kann das, also ich habe das schon gemacht, aber in der Regel sind das Einzelsitzungen.
Ja.
Das unterscheidet sich aber gar nicht so großartig, weil sie diese Themen, die sind ja relativ universell. Und wenn Sie mit einem einzelnen Menschen arbeiten, innerhalb einer Gruppe, sofern natürlich das Vertrauen da ist und also ich meine, das muss klar sein, ja, dass das alles erstmal gut gebahnt ist, dann können die anderen ganz viel auch davon profitieren. Auch wenn es nicht unbedingt das eigene Thema ist.
Aha.
Ja, also insofern kann man da auch in Gruppen gut mitarbeiten.
Ja, gut. Diese ganze Einteilung, ist die zufällig gewählt oder hat es irgendwie Methode?
Sie meinen die Kapitel, die
einzelnen? Die einzelnen Kapitel sind ja 10 Kapitel.
Ja, nein, das ist nicht zufällig gewählt. Also wir haben schon immer mit dem Gedanken, dass das also so ein Apothekenbuch sein sollte, haben wir schon geguckt, was sind denn so die klassischen Symptome, nach denen Menschen suchen, also worum es dann geht.
Mhm.
Und haben versucht, die mit unseren Geschichten so zu ordnen, dass es irgendwie so ein bisschen einen sinnvollen Zusammenhang ergibt. Wobei man auch sagen muss, dass man eine therapeutische Geschichte nicht einfach sagen kann, das ist jetzt nur dafür. Ja, also wenn Sie Geschichten lesen, das werden Sie vielleicht auch von sich kennen, oder Sprichwörter hören, was ja nichts anderes ist, dann hört man oft mal was anderes als 3 Tage vorher. Also je nachdem, wie ich unterwegs bin und worauf meine Aufmerksamkeit gerade liegt, lese ich aus einer Geschichte das eine heraus oder vielleicht auch das andere. Wenn Sie fünf Leuten die gleiche Geschichte geben und fragen, was ist denn da der Knackpunkt, worum geht es denn, wofür könnten wir sie denn vielleicht nutzen, dann kriegen Sie mitunter auch fünf verschiedene Antworten. Deswegen ist die Zuordnung nicht immer so leicht und sie ist auch von uns nur vorgeschlagen. Mhm.
Wie lange ist denn das Buch jetzt schon auf dem Markt?
Das ist im Mai rausgekommen.
Im Mai. Gibt es denn schon Reaktionen darauf?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nicht nachgefragt. Ja. Von den Leuten, die es schon hatten und die schon mal reingeguckt haben, war es durchaus positiv.
Aha, okay.
Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, was der Verlag irgendwie
hat. Ja, hätte ja sein können, dass sie schon von irgendwelchen Lesern da irgendwelche Rückmeldungen kriegen.
Ja, also von denen, ja, also von im privateren Umfeld, die das natürlich als erstes hatten, ansonsten ist das ja erst seit ein paar Wochen auf dem Markt. Das geht vielleicht nicht so schnell.
Naja, deswegen unterhalten wir uns ja auch jetzt drüber, weil wir das ja auch jetzt speziell im Radio als Neuerscheinung hier vorstellen wollen und das gerade tun.
Ja, das ist auch, freut mich auch sehr. es ist halt, also was mich so umtreibt, und ich würde mal vorsichtig für meine drei Kollegen auch mitsprechen, ist, und das habe ich eben auch bei der Geschichte mit meiner Tochter erlebt das aber auch häufiger, dass das Wissen darum, wie wir mit uns selber umgehen können, hilfreich umgehen können, dass das einfach nicht so verbreitet ist, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Experimente, wo man Menschen den Arm eingegipst hat und hat die in zwei Gruppen geteilt und die eine Gruppe sollte einfach nach Hause gehen, 4 Wochen mit dem Gips, und der anderen Gruppe hat man gesagt, stell dir einfach 5-mal am Tag vor, wie du den Arm bewegst. Nur vorstellen.
Ja.
Und nach 4 Wochen kam der Gips ab und dann konnte man also nachweisen, dass die Menschen, die sich vorgestellt haben, dass sie ihren Arm bewegen, nur 50% weniger an Muskelabbau hatten als die anderen. Und das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, wie die Kraft der Imagination wirken kann. Und ich fände es einfach gut, wenn man das weiß, ob man das dann selber nutzt oder nicht, bleibt ja jedem selbst überlassen, aber es ist auch schön, man wüsste es.
Ja, das würde ich jetzt auch so weit bestätigen,
ja,
weil vieles wird ja jetzt schulisch schon gar nicht vermittelt. Umgang mit Körper, mit Gesundheit, Krankheit, das sind ja leider Themen, die in der Schule meistens außen vor sind, die aber generell eigentlich auch schon sehr, sehr wichtig wären.
Ja.
Haben Sie denn immer wieder auch Kontakt zu Jugendlichen, die mit Problemen zu Ihnen kommen oder Kindern?
Ja, also gerade zum Thema Schule. Ja. Also entweder sind es die Eltern oder eben auch Kinder oder Jugendliche dann eher. Ich hatte auch schon Kinder hier. Ja.
Mhm.
Ja, ja.
Helfen denn die Geschichten bei Kindern genauso gut wie bei Erwachsenen? Oder gibt es da Unterschiede?
Ach, das kommt auch wieder auf die Persönlichkeit an. Also manchmal hilft es bei Erwachsenen wunderbar. Es gibt, ich nutze auch nicht immer die Geschichten. Ich habe ja auch noch viele andere Sachen, mit denen ich arbeite. Kinder sind natürlich über Geschichten, gerade kleinere Kinder über Geschichten natürlich wunderbar zu erreichen. Und man kann sie auch mitgeben und kann den Eltern sagen, hier, da könnt ihr auch zu Hause nochmal vielleicht damit arbeiten oder was vorlesen und einfach nur mal eine Anregung geben. Mhm. Insofern ist es für Kinder natürlich eine besonders schöne Art und Weise zu arbeiten.
Ja. Haben denn die Kinder schon so das Verständnis, um das rauszuhören, um was es da geht? Oder was das bewirken soll?
Das ist ja das Schöne. Also weder das Kind noch der Erwachsene muss in irgendeiner Form ein bewusstes Verständnis haben für das, worum es geht. Sondern diese Geschichten sind ja alle so konzipiert, dass sie möglichst viel offen lassen und viel eigene Interpretation zulassen. Also wenn Sie sich das so vorstellen, als würde man eine Tür öffnen in einen Keller und würde praktisch mit Hilfe dieser Geschichte eine Stufe nach der anderen so ins Unbewusste hinabsteigen und so den Weg frei machen zu allem Wissen, was wir unbewusst haben, das nach oben zu kommen, sodass wir es dann bewusst umsetzen können, auch wenn wir vielleicht bewusst gar nicht genau wissen, warum wir es tun.
Mhm.
Ja, und deswegen ist das altersunabhängig.
Mhm. Wobei Kinder ja manchmal ein ganz, ganz feines Verständnis auch haben für solche Dinge.
Ja, also die haben auch noch einen ganz anderen Zugang zu ihrem Unbewussten.
Ja, das geht auch viel direkter auch dann.
Ja, da spielt sich noch nicht so viel auf der kognitiven Ebene ab.
Ja. Also das drüber nachdenken, was will jetzt eigentlich der von mir und was geht's jetzt eigentlich?
Ja.
Was steckt denn dahinter, dass
genau,
das Kind
das Genau, das ist nicht
Kinder
so. Und das ist das Schöne halt auch an Geschichten. Das kennen wir ja auch von Märchen. Also ich meine, wir haben ja im Laufe der Evolution erzählen sich Menschen ja seit Tausenden von Jahren Geschichten in jeder Kultur. Und zwar immer mit einem Hintergrund. Also nicht immer nur zur Unterhaltung auch mal, aber in der Regel, um irgendwas weiterzugeben, um ein Wissen weiterzugeben, um irgendwelche politischen Ansichten zu transportieren, um gesellschaftspolitische Dinge weiterzugeben. Also es hatte immer irgendwie einen Hintergrund. Ja. Mhm. Und auch bei Märchen. Und das Schöne heute ist, wenn wir solche Geschichten aber hören, wir hinterfragen das nicht. Also wenn Sie Star Wars gucken oder wenn Sie Herr der Ringe gucken, was ja nichts anderes ist und natürlich auch irgendeine Botschaft hat, dann hinterfragen Sie nicht, macht es Sinn, ist es logisch? Nee, weil Sie wissen jetzt, es ist eine Geschichte. Das heißt, dieser bewusste Teil des Gehirns, diese kognitive Ebene, die ist schon so ein bisschen im Urlaub. Die passt gar nicht mehr so auf.
Mhm.
Und das ist halt das Schöne. Deswegen hat man mit solchen Geschichten oder Metaphern oder Märchen einen relativ schnellen Zugang zu unserem Unbewussten.
Ja. Was würden Sie denn, Sie hören ja viele Menschen mit vielen Problemen, was würden Sie denn gern ändern im Land, wenn Sie das könnten? Oder gibt es denn irgendwie eine Häufung von speziellen Problemen, die immer wieder bei Ihnen ankommen, die dann auch so einen gesellschaftspolitischen Background haben, oder ist das eher weniger der Fall?
Mhm.
Wir haben ja vorher schon mal das Thema Stress gestreift, das kommt ja meistens aus der Arbeitswelt. Da hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte zuletzt einiges verändert. Ist das so ein Thema, wo Sie denken, der ich dann Menschen habe, die darunter leiden, unter diesem massiven Druck, ob man da nicht die Arbeitswelt vielleicht doch nochmal irgendwie in Richtung Prävention verändern sollte?
Also ich bin sehr dafür, die Arbeitswelt zu verändern, weil ich auch aus meinem systemischen Blickwinkel heraus halt die Problematik sehe, wenn wir Dinge immer als gegeben und so müssen sie sein und so waren sie schon immer und so ist die Wirklichkeit. Ja? Also aus konstruktivistischer Sicht ist die Wirklichkeit ja nicht die Wirklichkeit, sondern wir konstruieren uns die jeden Tag selbst, jede Minute eigentlich. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das tatsächlich angelehnt in das, was Sie vorhin schon gesagt haben, was Schulen betrifft, dass wir anfangen, den Kindern in den Schulen Dinge zu vermitteln, die nicht nachschlagbar sind in einem Dictionary oder in einer Formelsammlung oder so, sondern Dinge, die was mit dem Leben zu tun haben. Also zum Beispiel, was passiert in meinem Körper? Wie hängen Geist und Körper zusammen? Wie kann ich kommunizieren? Ja, das ist für mich ist es ein riesiges Thema. Ganz viele Probleme hätten wir nicht, wenn wir anders miteinander kommunizieren würden. Also mehr solche grundlegenden Dinge und die in der Schule schon von Anfang an mitgeben, sodass wir eine andere Gesellschaft großziehen können. Das wäre mein Traum.
Ja, ich glaube, da sprechen Sie was Wichtiges an, dass die Schulen, dass es, glaube ich, ganz wichtig wäre, wenn die Schulen sich mehr für die Gesellschaft öffnen würden und dann auch diese Themen dann immer wieder mal auch auf den Tisch wären.
Ja, ich glaube, sie sind auch relevanter. Also unsere Welt verändert sich ja so schnell und sie ist so komplex. Sie verändert sich so fix und wir glauben immer noch, wir könnten heute entscheiden, was wichtig ist, zu wissen in 10 Jahren.
Mhm.
Das ist ja völliger Quark.
Mhm.
Und insofern würde ich einen komplett anderen Lehrplan stricken.
Ja, vielleicht können Sie mal in Hessen damit anfangen.
Wenn es so einfach wäre, ja. Da sind ja schon andere länger unterwegs, wenn ich an den Professor Hüter denke, der auch schon, genau, den kennen Sie bestimmt auch, der auch schon lange da unterwegs ist und macht und tut. Also das ist eben leider nicht ganz so einfach. Das ist ja auch nicht so populär. Auch wenn Sie Eltern heute sagen, gehen Sie doch mal von dem Leistungsgedanken weg. Ja, warum muss man ein Abitur machen oder warum muss man das Abitur in 8 Jahren machen? Wenn man es in 10 macht, ist auch gut.
Ja.
Das sind alles so Dinge, das ist so schwer, da ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, was sich dann natürlich auf die Politiker projiziert, weil die wollen ja wiedergewählt werden. Mhm. Aber jetzt kommen wir sehr ins Politische.
Ja. Kommen wir mal zurück auf das Buch. Also es ist sehr gut zu lesen, hat insgesamt, ich muss gerade mal schauen, knappe 160 Seiten.
Ja.
Und das, wie gesagt, ich würde es grundlegend empfehlen viele, die mal, denen es mal da zwickt oder dort und die mal wirklich so ins andere Sphären kommen wollen. Da sind, glaube ich, ganz nette Geschichten drin, um da vielleicht eben kognitiv so ein paar Dinge zu lösen oder auszulösen. Habe ich das so richtig formuliert?
Ja, vielen Dank. Ja, finde ich sehr schön.
Also gibt es denn hier nochmal eine Fortsetzung? Oder haben Sie schon eine Idee, ob Sie die Geschichten nochmal in eine andere Richtung schreiben wollen?
Ja, also wir sind im Augenblick noch dran. Es gibt ja zu dem Krokodilbuch, gibt es ja auch Therapiekarten, die dann gleich noch auf einer anderen Ebene ansprechen, nämlich mit Fotos. Also da haben wir Geschichten ausgewählt. Zum Thema, die neuesten sind die Therapiekarten zum Thema Partnerschaft, dann gibt es Beruf und eher familiäre Themen.
Gibt es die dann auch im Buchhandel?
Die gibt es auch im Buchhandel, ja. Ah, ja. Das sind dann die Therapiekarten zum Buch, wie das Krokodil zum Fliegen kam.
Ja.
Und da gibt's, das sind halt immer wunderschöne Bilder und hinten drauf ist nicht unbedingt die passende eine Geschichte. Und Sie können sich also dann sowohl von dem Text und den inneren Bildern, die Geschichte in Ihnen hervorruft, leiten lassen, als auch nur vom Foto. Also es geht nochmal über eine andere Ebene. Und da sind wir noch am Überlegen, ob es vielleicht noch ein viertes Set geben könnte zum Thema Gesundheit. Das ist im Augenblick der Plan. Und aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch ein bisschen auch weitermachen, weil einfach die Zusammenarbeit zwischen uns Vieren auch sehr befruchtend ist und uns sehr beglückt.
Ja, also wenn Sie das Buch machen sollten und haben es fertig, dann melden Sie sich bitte bei mir. Dann können wir das gerne in dem Rahmen wieder entsprechend vorstellen.
Vielen Dank.
Das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen, die man auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen sollte. Und wir machen das dann auch.
Ja, also wenn es dazu beiträgt, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich.
Ja. Ja, Frau Lambrecht, dann bedanke ich mich recht herzlich für das nette Interview. Wir könnten jetzt noch gut eine Stunde weitersprechen.
Ja,
aber die Sendezeit geht bei mir auch irgendwann zu Ende.
Ja, man will ja mal Feierabend haben, oder Herr Grün?
Och, ich mache das hier sehr gern. Für mich wäre es jetzt kein Thema, aber um 8 gibt es dann die nächste Sendung bei uns im Radio und da ist es dann schon ein bisschen begrenzt auch.
Ja, also es war auch wirklich ein schönes Gespräch mit Ihnen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Haben Sie denn noch irgendwie Internetseite, auf die man vielleicht auch mal nochmal die Hörerinnen verweisen könnte, wenn jemand so interessiert ist und da ein bisschen mehr wissen will?
Ich kann Ihnen meine Seite sagen. Das ist www.mentalpotenzial.de.
Alles zusammengeschrieben?
Mentalpotenzial und das Potenzial nicht mit Z, sondern mit T-I-A.
Ja.
Und ich bin auch gern, also wenn jemand noch Fragen hat oder so und mich da einfach anschreiben will und noch irgendwie Informationen möchte, gerne. Dann wäre es nur schön, wenn im Betreff die Radiosendung steht, damit es, wenn es im Spamfilter landet, ich auch finde.
Ja, das ist das Arbeitsweltradio im Radio Dreieckland Freiburg.
Irgend sowas, genau.
Aber ich denke, das werden die Betreffenden dann wahrscheinlich schon auch dazu schreiben, weil sie wahrscheinlich jetzt heute zugehört haben in der Sendung.
Ja, also wie gesagt, gerne, dann kann ich auch nochmal irgendwas rausschicken, wenn Informationen irgendwie noch an Bedarf oder sowas ist, kein Problem. Mach ich gern, passt ja zu meinem Sendungsbewusstsein.
Okay, Frau Leng, ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg und dass möglichst viele vielleicht dann nochmal versuchen, Geschichten vorzulesen, betreffenden Menschen, die vielleicht krank sind oder irgendein Symptom haben und dass dann doch mal eine andere Schiene ist, wie man was behandeln kann.
Ja, wäre wunderbar.
Ja. Schönen Gruß auch an Ihre Co-Autoren.
Das richte ich gerne aus, Herr Grün.
Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Abend.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank, bis bald mal.
Auf Wiedersehen.
Ja, tschüss.